Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Vorgehen der Bundesanwaltschaft gegen den Internetblog netzpolitik.org hat massive Kritik ausgelöst. Journalisten und Politiker sprachen parteiübergreifend von einem Angriff auf die Pressefreiheit. Gestern war bekannt geworden, dass die Behörde ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats eingeleitet hat. Die Journalisten hatten Dokumente des Verfassungsschutzes zu Internetüberwachungsmaßnahmen veröffentlicht. Inzwischen teilte Generalbundesanwalt Range mit, dass die Ermittlungen vorerst ruhen und zunächst ein Gutachten eingeholt werde. Bundesjustizminister Maas begrüßte die Ankündigung und äußerte Zweifel an den juristischen Vorwürfen.
Heftige Kritik in den Medien und Ereignisse, die sich überschlagen. Er steht im Fokus, Generalbundesanwalt Range. Gestern hatte er das Verfahren wegen Landesverrats eingeleitet. Nun will er zunächst die Ermittlungen ruhen lassen, um ein Gutachten zu erstellen. Selbst sein oberster Dienstherr, der Bundesjustizminister, ging auf Distanz zu ihm.
Ich habe heute dem Generalbundesanwalt mitgeteilt, dass ich Zweifel daran habe, ob die Journalisten mit ihrer Veröffentlichung die Absicht verfolgt haben, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen.
Zuvor hatten sich bereits viele Politiker empört über das Vorgehen geäußert.
Das ist ja eine Art von Zombie-Politik aus den 60er Jahren mit den Landesverratsbestimmungen, die im Kern schon fragwürdig sind, gegen kritische Journalisten vorzugehen.
Es ist eine Blamage für den Rechtsstaat, dass an anderen Stellen richtig geschlafen wird, während hier zack, zack ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.
Nur unter Abgeordneten der Union fand sich Verständnis für die Ermittlungen wegen Landesverrats.
Wenn Journalisten geheimhaltungsbedürftige Dokumente veröffentlichen oder weitergeben, ist die strafbar und muss auch entsprechend verfolgt werden.
Auslöser für die Ermittlungen war eine Anzeige des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen vor einem Monat.
Eben diese Anzeige des Verfassungsschutzpräsidenten war mit dem Bundesinnenministerium abgestimmt. Das bestätigte das Ministerium heute. Damit ist nun auch Thomas de Maizière, der Innenminister, der gerade im Urlaub ist, im Fokus eines Vorfalls, den viele Politiker bereits als Skandal bezeichnen.
Weitere Hintergründe zu den Ermittlungen wegen des Verdachts auf Landesverrat und dem entsprechenden Paragraphen im Strafgesetzbuch finden Sie auf tagesschau.de. Der Streit über das sogenannte Recht auf Vergessenwerden im Internet könnte erneut vor Gericht landen. Denn Google will europäische Datenschutzbestimmungen nicht weltweit umsetzen. Das Unternehmen ist verpflichtet, Einträge von Privatpersonen zu löschen, wenn die Betroffenen das möchten. Für Google bezieht sich die Bestimmung aber nur auf die europäischen Versionen der Suchmaschine, wie zum Beispiel google.de. Auf der internationalen Seite google.com lässt das Unternehmen die Links weiter stehen.
Ein Name, viele Suchergebnisse. Doch nicht jedem Internetnutzer passt das, was die Google-Ergebnislisten anzeigen. Der Europäische Gerichtshof EuGH hat deshalb im vergangenen Jahr geurteilt, Privatpersonen dürfen von Google verlangen, Einträge zu löschen, wenn diese gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen. Der Internetriese löscht aber bisher nur die Einträge aus den europäischen Versionen seiner Suche, wie etwa google.de und google.fr. Über google.com zum Beispiel sind sie am gleichen Computer aber weiter verfügbar.
Der Schutz der Betroffenen, was ja das Urteil bringen sollte, wird hier vollkommen unterlaufen. Es geht hier auch nicht darum, dass Meinungen unterdrückt werden von Unrechtsregimen, sondern dass eben ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung europäischer Bürger geschützt werden soll. Und dieser Schutz kann in einer Welt, die eben mit dem Internet eine Welt ist, auch nur zusammenhängend umgesetzt werden.
Google wehrt sich gegen ein solches weltweit gültiges Recht auf Vergessenwerden, will sich heute vor der Kamera nicht äußern, begründet seine Haltung aber in einem Internetblog. Kein Land dürfe die Autorität haben, zu beeinflussen, auf was jemand in einem anderen Land zugreifen kann. Die ehemalige Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger widerspricht. Sie beschäftigt sich in einem Expertenbeirat mit der Umsetzung des Rechts auf Vergessenwerden.
Ich denke, jetzt muss der EuGH wieder ran, damit das klar wird und es nicht eine Vielzahl von Gerichtsprozessen in vielen europäischen Ländern geben wird.
Insgesamt erreichten Google seit dem Urteil 290.000 Anträge mit der Aufforderung, rund 1 Million Weblinks zu löschen.
Als Reaktion auf die Mordserie des rechtsextremen NSU treten morgen Gesetzesänderungen gegen sogenannte Hasskriminalität in Kraft. Damit sollen rassistische und fremdenfeindliche Motive bei einer Straftat besonders berücksichtigt werden. Ziel ist es, nach Angaben der Bundesregierung auch, dass die Ermittler frühzeitig sensibilisiert werden und derartige Motive stärker in Betracht ziehen.
Vizekanzler Gabriel besucht Flüchtlinge im nordostdeutschen Wolgast. Nach Übergriffen auf Asylbewerberheime genüge ein Aufstand der anständigen Bürger nicht, sagt der SPD-Chef. Er hält schärfere Gesetze gegen Hasskriminalität für nötig.
Was wir auch brauchen, sozusagen, ist den Anstand der Zuständigen. Das heißt, der Staat muss auch zeigen, dass er bereit ist, Rechtsradikale, wo immer es nötig ist, ihren Grenzen aufzuzeigen.
Nach dem Gesetz müssen nun die Beweggründe und Ziele des Täters, besonders rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige Menschenverachtende, geprüft werden. Anders war die Mordserie des rechtsextremen NSU. Nie erkannten die Behörden Ausländerhass und Rassismus als Motiv. Nach diesem Versagen sollen sie künftig Hassverbrechen besser erkennen. Doch Ermittler haben Zweifel.
Das wird natürlich ausgesprochen schwierig nachzuweisen sein, denn die Beweggründe, die zu einer Tat geführt haben, spielen sich ja im Kopf des Täters ab. Wir können da nur Indizien sammeln.
Hasstäter spüre man allein mit höheren Strafen nicht schneller auf, kritisiert die Opposition.
Man versucht hier etwas strafrechtlich zu reglementieren, was im Grunde im Bereich der Ermittlungen ein Problem ist. Und insofern wird es uns nicht weiterhelfen.
Vizekanzler Gabriel verteidigt das Gesetz, der Staat zeige Handlungsfähigkeit.
Die Regierung sieht das schärfere Gesetz als wichtige Klarstellung, dass null Toleranz gelte. Doch sie muss auch beweisen, dass sie die Hasskriminalität in den Griff bekommt. Von Symbolpolitik sprechen die Kritiker und die sei kein Schutz vor Gewalt.
In Athen haben die Verhandlungen über ein drittes Kreditpaket begonnen. Nach Schätzungen der Gläubiger braucht Griechenland mehr als 80 Milliarden Euro. Die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank verlangen von der griechischen Regierung konkrete Reformschritte. Der Internationale Währungsfonds beteiligt sich wie angekündigt vorerst nicht an den neuen Krediten. Die Gespräche stehen unter Zeitdruck, denn in 3 Wochen muss Athen eine Rate aus einem früheren EZB-Kredit zurückzahlen.
Wirtschaftsminister Sathakis, der Erste, der nach der heutigen Runde geht. Ohne Kommentar, wie alle anderen Teilnehmer auch. Kurz darauf lässt der griechische Finanzminister mitteilen, die Atmosphäre sei gut gewesen. Einer britischen Zeitung zufolge haben die Geldgeber neue Forderungen vorgelegt, zum Beispiel keine Solidaritätssteuer von 8% für Einkommen ab 500.000 Euro, stattdessen eine Steuer von 6% für Einkommen ab 50.000 Euro. Unterdessen Sondersitzung des griechischen Parlaments zu den Grexit-Vorbereitungen des ehemaligen Finanzministers Varoufakis. Der hatte den Auftrag gegeben, ein paralleles Zahlungssystem zu entwerfen. Um dafür genauere Informationen zu erhalten, hätten sogar die Computer der Steuerverwaltung gehackt werden sollen. Die Opposition hatte Aufklärung verlangt und Regierungschef Tsipras selbst nimmt Stellung. Er habe nie den Grexit betrieben, sagt er. Aber es sei notwendig gewesen, sich darauf einzurichten, wie auch die Gläubiger dies getan hätten. Natürlich habe ich den Finanzminister angewiesen, für den Notfall ein Team zur Vorbereitung eines Abwehrplans aufzustellen. Ich wäre politisch naiv und unverantwortlich gewesen, es nicht zu tun. Die Verhandlungen über das Hilfspaket gehen morgen weiter. Eine Einigung sei wahrscheinlich, sagt der sehr gut vernetzte Journalist Antonis Papagiannidis. Und dann wird Tsipras, meint Papagiannidis, weiter, um sich von den Griechen den Rücken stärken zu lassen, wohl Neuwahlen ansteuern. Zuvor aber will der Regierungschef auf einem Sonderparteitag im September versuchen, die eigenen Reihen zu schließen.
Der Tod des ehemaligen Spions und Kreml-Kritikers Litwinenko durch radioaktives Polonium Ende des Jahres 2006 sorgte für Aufsehen. Die genauen Umstände wurden in den vergangenen Monaten in London gerichtlich untersucht. Heute gingen die Anhörungen zu Ende. Dabei erhob der Anwalt der Familie Litwinenko schwere Vorwürfe gegen Russlands Präsidenten Putin. Vom russischen Außenministerium hieß es hingegen, Großbritannien politisiere den Fall und missachte internationales Recht.
Marina Litwinenko hatte gekämpft, Jahre, um die Täter zu benennen und die Hintergründe des mysteriösen Mordes an ihrem Mann aufzuklären. Ich glaube, dass die Wahrheit jetzt aufgedeckt ist. Die Mörder und ihre Geldgeber sind demaskiert. 2006 war der Ex-KGB-Spion und scharfe Putin-Kritiker Alexander Litwinenko in einem Londoner Krankenhaus qualvoll gestorben, vergiftet mit dem hochradioaktiven Polonium. Die Spur des Poloniums zog sich von Russland quer durch London bis in dieses Hotel. Hier, so hat die Kommission erhärtet, traf Litwinenko seine mutmaßlichen Mörder, die beiden ehemaligen KGB-Kollegen Kovtun und Lugovoy. Sie sollen das Polonium in Litwinenkos Tee geträufelt haben. Auch Scotland Yard gab vor der Kommission zu Protokoll, dass der Mord nur mit Hilfe des russischen Staates zu bewerkstelligen war. Marina Litwinenkos Anwalt weist klar auf Putin. Putin und seine persönlichen Handlanger sind sehr direkt ins organisierte Verbrechen involviert. Sie sind bereit, die zu töten, die sich ihnen in den Weg stellen. Und aus diesem Grund wurde auch Herr Litwinenko ermordet. Richter Ohn wird alle Aussagen und Beweise abschließend bewerten und dem Innenministerium einen Bericht vorlegen.
Lange hatte sich die britische Regierung gegen eine solche Untersuchung gewehrt, auch um das Verhältnis zu Moskau nicht zu belasten. Sollte aber Richter Ohn genauso mit dem Finger auf Putin weisen, dürfte das Verhältnis in Frostnähe rutschen.
In der Türkei weitet die Justiz ihre Ermittlungen gegen pro-kurdische Politiker aus. Nach dem Chef der Oppositionspartei HDP, Demirtas, droht nun auch der Co-Vorsitzenden Yüksekdag ein Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Propaganda für eine bewaffnete Kurdengruppe vor. Yüksekdags Partei HDP hatte bei der Wahl im Juni 13% der Stimmen geholt. Dadurch verlor die Partei von Präsident Erdogan ihre absolute Mehrheit.
In Hebron im Westjordanland hat es Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften gegeben. Auslöser waren Brandanschläge auf die Häuser zweier palästinensischer Familien, bei denen ein 18 Monate altes Kind getötet wurde. Die Eltern und der vierjährige Bruder kamen mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Israelische Sicherheitskräfte gehen von einem Anschlag radikaler jüdischer Siedler aus. Ministerpräsident Netanyahu verurteilte die Tat und sprach von einem Terrorakt.
Das Internationale Olympische Komitee hat den Gastgeber der Winterspiele 2022 gewählt, Peking. Es ist die erste Stadt, die nach Olympischen Sommerspielen auch Winterspiele ausrichten darf. Kritik an der Entscheidung kam von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch. Die Vergabe sei ein Schlag ins Gesicht von Chinas Menschenrechtsaktivisten, hieß es. Peking hatte sich knapp gegen die kasachische Stadt Almaty durchgesetzt.
Beijing!
Die chinesische Delegation mit dem Jubel der Erleichterung. Die Erfolgserwartungen waren hoch. Auf dem Olympiagelände in der Heimat wird mitgefeiert. Es ist ein organisiertes Fest, keine spontane Menschenmenge. Trotzdem dürften Stolz und Freude über den Gewinn der Winterspiele in China groß sein. Für ein Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern sind es erst die zweiten Spiele in 120 Jahren olympischer Geschichte. Es ist notwendig und wichtig für uns, diese Winterspiele auszurichten. China überzeugte die IOC-Mitglieder wohl mit der Wiedernutzung der alten Stadien, der guten Infrastruktur und seiner Erfahrung. Dass die Winter in der Region Peking zwar kalt, aber sehr schneearm sind, hat die IOC-Vertreter offensichtlich nicht gestört. Skispaß gibt es nur auf Kunstschnee. Zum Beispiel in Zhangjiakou, einem der Olympiastandorte. Hier streiten 2022 die Freestyler um Medaillen. Im Nachbartal sollen die nordischen Skisport- und Biathlon-Wettkämpfe stattfinden. Im Januar dieses Jahres gab es keinen Schnee. Wasserknappheit ist neben der Luftverschmutzung das drängendste Problem. Die Chinesen haben versprochen, das alles in den Griff zu bekommen.
Menschenrechtsorganisationen sind skeptisch. In den vergangenen Monaten hat China Kontrolle und Repression massiv verschärft. Wie frei und offen sich Peking 2022 zeigt, ist unklar. Bewerberstädte aus demokratischen Ländern wie München oder Oslo hatten sich bereits im Vorfeld zurückgezogen. Das IOC hatte keine echte Wahl.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 1. August.
Das Hoch über Mitteleuropa bestimmt morgen in weiten Teilen Deutschlands das Wetter. Im Süden ist es allerdings leicht unbeständig. In der Nacht breiten sich im Süden dichtere Wolkenfelder aus, am Tag zunächst im Süden und Osten dichtere Wolken, kaum Regen. Später wird es auch dort freundlich. Im Laufe des Nachmittags und Abends muss im Süden mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. In der Nacht 14 Grad im Süden und 5 Grad im Norden. Am Tag 20 Grad bei Seewind an den Küsten und 29 Grad in Nordbaden. Am Sonntag ist es vielerorts freundlich. Im Süden gibt es stellenweise Schauer oder Gewitter. Am Montag viel Sonnenschein. Am Dienstag ist es im Osten freundlich, im Westen teilweise gewittrige Regenfälle.
Um 21.45 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen: Empörung, Kritik an den Ermittlungen gegen Netzpolitik.org und Abschottung, die harte Haltung der Briten in der Flüchtlingspolitik. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.